Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Die University of Melbourne hat ein Buch erstanden, das im 15. Jahrhundert Furore machte und damals schon viel Kritik auf sich zog. Es wurde von dem deutschen Dominikaner Heinrich Kramer geschrieben und 1487 veröffentlicht. Es ist die Rede vom Malleus Maleficarum, auf Deutsch Hexenhammer. Es gilt als das Werk, das die Hexenverfolgungen einleitete. Worum es dabei genau geht und wie das Werk heute noch nachwirkt, das bespreche ich jetzt mit dem Historiker Gerhard Wiesenfeld von der School of Historical and Philosophical Studies an der University of Melbourne. Hallo Gerhard.
Hallo Julia.
Ja, kannst du uns erstmal in das Jahr 1487 führen, in dem der Hexenhammer zum ersten Mal erschienen ist? Wie sieht die Welt und Gesellschaft von Heinrich von Kramer aus?
Ja, das ist eine sehr interessante Zeit, weil es ist ein Übergang, dass wir eigentlich nicht mehr von der klassischen mittelalterlichen Gesellschaft reden können. Das heißt, es gibt gewaltige Veränderungen in Europa. Insbesondere eine zentrale Rolle spielt die Entwicklung des Buchdrucks, offensichtlich für das Buch, aber ganz generell, die halt tatsächlich das Wissen, der jetzt revolutioniert, in dem wie Wissen gebraucht wurde. Das heißt, wir sind an dem Beginn, an dem Übergang von einer mittelalterlichen Kultur, die zwar natürlich Texte hatte, aber auch eher Texte, die erinnert wurden, in Texte, die gelesen wurden. Und insbesondere mit dem Buchdruck kommt dann auch die Massenverbreitung von Illustrationen auf. Das heißt, wo wir ein Medienereignis sozusagen haben, wo sich sehr viel verändert. Zum anderen haben wir politisch innerhalb der Kirche deutliche Veränderungen. Das heißt, wir haben vor allen Dingen im frühen 15. Jahrhundert mit den Hussiten eine richtig erste große Herausforderung für die katholische Kirche, die sie bedroht, die dann im Konzil von Konstanz gelöst wird, aber im Wesentlichen militärisch, und zwar durch eine größere militärische Aktion, erst niedergeschlagen wird. Das heißt, dieses eigentlich sehr stabile Konstrukt der mittelalterlichen Gesellschaft Europas ist im Schwinden. Gleichzeitig, was sich neu entwickelt, ist noch relativ unklar. Das heißt, zum anderen sitzen wir in einer Zeit, wo durch die Pest, die Mitte des 14. Jahrhunderts ausgebrochen ist, apokalyptische Vorstellungen sehr viel mehr eine Rolle spielen und das, was auch für Kramer dann sehr wichtig wird, die Vorstellung, dass es jetzt unmittelbar oder noch in der Lebenszeit der Menschen dieser Zeit zu einem großen Endkampf zwischen Gott und den Mächten des Teufels kommen wird.
Und dann schreibt Heinrich Kramer eben dieses Werk und es geht darin ja auch um den Teufel und die Mächte zwischen Mensch und Teufel. Worum genau geht es?
Also die zentrale Frage ist gar nicht mal so sehr der Teufel, sondern die Menschen, die mit dem Teufel paktieren. Das heißt, wir haben schon im Hochmittelalter eine Vorstellung von satanischen Wirkungen oder den satanischen Mächten, die versuchen, die Menschen zu korrumpieren, zum Bösen zu verleiten. Allerdings ist das ursprünglich eher gedacht in einem Sinne, dass die Menschen gegen ihren Willen missbraucht werden vom Teufel, dass der Teufel durch Tricksereien sich der Seelen bemächtigt und die Menschen eigentlich eher geschützt werden vom Teufel. Was bei Kramer kommt, ist das tatsächlich, er ist nicht der Erste, aber es ist sicherlich der wirkmächtigste von Autoren, die sagen, nein, wir haben hier Leute, die willentlich einen Pakt mit dem Teufel eingehen, die Dämonen nicht nur für ihre Zwecke nutzen, sondern vor allen Dingen dazu nutzen, anderen Menschen zu schaden. Und dagegen müssen wir angehen, weil die verbünden sich mit dem Teufel und dann kommen wir eben in diesen Endkampf und dann wird das Umgehen mit Hexerei plötzlich zu einer ganz anderen Frage, als es in Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten vorher war.
Wenn du jetzt von Menschen sprichst, die in diesem Werk eben beschrieben werden, dann sprechen wir aber eigentlich nur von Frauen. Ist das nicht so?
Nicht ganz. Also ursprünglich im Mittelalter, es gab schon den Begriff der Hexerei, der ist ursprünglich einfach erstmal ein fast sehr neutrales Wort. In dem Sinne ist es natürlich was Schlechtes, aber es ist ursprünglich im Sinn des Maleficiums, der bösen Tat gegen andere Menschen mit magischen Praktiken, was ursprünglich behandelt wird wie jedes anderes Verbrechen auch. also ganz grob gesagt, wenn ich einen Menschen vergifte, ist das ein Maleficium, aber das ist kein Unterschied, als wenn ich ihn mit einem Messer umbringe. Das ist relativ geschlechtsneutral gehalten. Es ist tatsächlich sogar eher männlich konnotiert. Das verändert sich im 15. Jahrhundert radikal. Das heißt, da kriegen wir die Vorstellung von Hexen als Frauen. Kramer sagt nicht, dass es nur Frauen sind, aber dass es vorwiegend Frauen sind. Er teilt einfach die Welt sehr, sehr einfach auf in Gut und Böse, in so Dualismen zwischen verschiedenen Dingen. Das sind dann Christen und Heiden, das ist Gott und der Teufel. Und das sind dann auch halt Mann und Frau. Und dass die Frau von Natur aus eher zum Guten gehört und während der Mann von Natur aus eher zum Bösen gehört. Das heißt nicht, dass alle Frauen Hexen sind, aber dass Frauen eher zu Hexerei neigen als Männer.
Das Maleus Maleficarum, habe ich gelesen, ist mehr so pseudowissenschaftlich angelegt. Also Kramer hat das wohl auch in 9 Monaten runtergeschrieben.
Also Kramer ist kein besonders tiefer Denker, um es vorsichtig zu sagen. Also es ist, in dem Werk steckt sehr viel Propaganda. Es steckt nicht sehr viel theologischer oder gar philosophischer Anspruch. Er greift auf verschiedene, sagen wir mal so, Ressourcen zu, die er hat. Da ist so ein bisschen alchemisches Zeug drin, das er aber nicht wirklich richtig verstanden hat, sondern einfach so, was ihm passt, das geht rein. Er hat das Bedürfnis, dass er sieht, dass Hexerei am Wachsen ist und dass Hexerei ganz schlimm ist. Und er im Wesentlichen in dieses Buch alles reinpackt, was er gegen Hexerei sagen kann. Es gibt unmittelbar hinterher Kritik. Also die erste Reaktion gegen das Buch kommt 2 Jahre nach dem Druck, wo gesagt wird, und zwar von jemandem, der durchaus auch an Hexerei glaubt, ist aber sagt, das, was hier drin steht, das stimmt einfach hin und vorne nicht. Andererseits wird Kramer sehr viel gelesen. Das heißt, wir haben eine größere Anzahl von Editionen schon in den Jahren unmittelbar danach. Also die erste Druck ist 1487. Wir haben schon bis 1500 einige Neuauflagen in verschiedenen Orten von verschiedenen Verlegern. Das heißt, es ist ein Buch, das durchaus relativ schnell Verbreitung findet. Das heißt, man kann sich das eher so vorstellen, also ohne jetzt einen direkten Vergleich zu reden, wenn man dann heute sich irgendwelche Leute, die auf sozialen Medien schnell irgendwelches Zeug schreiben, was geglaubt wird, obwohl jeder im Prinzip weiß, da steckt nicht allzu viel dahinter. Das Problem gleichzeitig ist, das habe ich schon eben schon angedeutet, ist, dass es durchaus auch philosophisch und theologisch beschlagenere Personen gibt, die zwar nicht in dem gleichen Ton wie Kramer schreiben, aber die dann doch durchaus die generellen Prinzipien, das heißt, des generellen Verbreitung von Hexerei und insbesondere die weibliche Konnotation von Hexerei unreflektiert glauben.
Und es hat aber auch das Bild der Frau sehr stark geprägt.
Ja, also das ist, also was man beim Lesen sicherlich merkt, ist, da steckt ein sehr, sehr tiefer Frauenhass hinter. Wo auch nicht ganz klar ist, wo er herkommt. Auch da ist Kramer nicht der Einzige. Eine seiner größeren Quellen ist ein Theologe des frühen 15. Jahrhunderts, Johannes Nieder, der ein Buch schreibt, Formicarium, der Ameisenstaat, wo auch schon die Hexe als Frau erstmal gedeutet wird, wo auch erst das Bild kommt im 15. Jahrhundert aus von diesem klassischen Hexe, die dann auf dem Besen durch die Luft reitet. Es ist nicht ganz klar, wo das herkommt. Also eine Erklärung ist, dass wir in den Jahrzehnten, Jahrhunderten davor ein starkes Aufkommen weiblicher Spiritualität und auch weiblicher theologischer Kompetenz sehen. Und dass einige Männer in der Kirche dies als Bedrohung für sich sahen und für ihren Stand und dass dadurch innerhalb bestimmter Männerbünde in der Kirche, nicht aller, aber von einigen, einfach diese sehr klare Frauenhass rauskommt, der in dem Buch vorkommt, wo man also Stellen liest, wo man denkt, also wie um alles in der Welt kommt er denn darauf? Und das heißt sozusagen, die Frau an sich lügt. Was also ganz, ganz generell ergibt schon zu, dass es durchaus Frauen gibt, die anders sein können, aber das ist sozusagen, eine Frau muss sich gegen ihre Natur stellen, wenn sie denn irgendwie tugendhaft leben will.
Aber du hast auch schon gesagt, also 29 Ausgaben gab es, 30.000 verkaufte Exemplare. Das könnte man heutzutage, also auf heutzutage umgelegt, als Bestseller bezeichnen.
Ja, also das, also eines der Probleme, die das Buch bereitet hat, ist, dass der dritte Teil des Buches besteht aus einer im Wesentlichen Anleitung, wie man den Hexen zu verfolgen hätte. Mhm. Und das ist sozusagen die größte Wirkmächtigkeit des Buches, dass das Buch dann häufig im 16. und im 17. Jahrhundert im Prinzip als Handbuch für Hexenverfolger gesehen wurde. Dass die dann gesehen haben, naja, so macht man das dann halt und das machen wir. Und das ist ja legitimiert, weil Kramer mit Zustimmung des Papstes geschrieben hat. Auch da gibt es eine längere Diskussion, warum der Papst die päpstliche Bulle in unserer seligster Sorge ein paar Jahre vor der Publikation des Buches auf Betreiben von Kramer verfasst hat. Diese Bulle wurde eigentlich auch nicht wirklich ernst genommen. Also es gibt eine Geschichte von Kramer, bevor er das Buch geschrieben hat, den Malleus Maleficarum, wollte er sich einen Hexenverfolger in Tirol andienen, kam mit dieser päpstlichen Bulle und hat dann einen Hexenprozess gestartet. Nach ein paar Tagen hat der Bischof interveniert und gesagt, du haust jetzt sofort hier aus meinem Bistum ab, ich will sowas wie dich hier nicht haben. Also das heißt, da war schon noch sehr viel Widerstand. Das ändert sich im 16., 17. Jahrhundert ganz radikal.
Warum ändert sich das so?
Das ist was nicht wirklich gut verstanden ist. Sagen wir so, die Hexenforschung in den letzten 30 Jahren hat eigentlich immer mehr Fragen aufgeworfen, als dass wir Antworten gefunden haben, weil die Situationen sind auch sehr unterschiedlich, was passiert ist, in welchen Regionen das kam. Also ein Argument, das vorgebracht ist, was durchaus einen gewissen empirischen Gehalt hat, ist, dass die Reformation in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, also nicht in der unmittelbaren Zeit, zu der sogenannten Phase der Konfessionalisierung kommt, wo dann halt die bestimmten verschiedenen Glaubensinhalte plötzlich sehr starke Bedeutung haben, dass da in Gegenden, wo es sowieso Streit über den wahren Glauben gibt, dazu kam, dass auch Hexen sehr viel stärker verfolgt wurden als in anderen Regionen. Das trifft durchaus für das Heilige Römische Reich, also im Wesentlichen die früheren deutschen und österreichischen Lande, zu, wo man sehr klar sehen kann, da wo es konfessionelle Streitigkeiten haben, ist Hexenverfolgung stärker. Es ist aber es ist irgendwann etabliert und es kommt dann so zu sozialen Prozessen, dass Leute ihre Nachbarn nicht mögen und dann sagen können, naja, dann können wir sie als Hexen anzeigen. Mhm. Und dann kommt halt diese anderen bekannten Geschichten dazu, dass gedacht wurde, Hexen arbeiten nicht für sich alleine, sondern da muss es eine Gruppe von Hexen geben und dann gehen wir so auf Suche, wo wir dann andere Hexen finden. Irgendwann findet man welche und irgendwann ist einfach Hexenverfolgung etabliert in weiten Regionen und kommt rein. Aber wiederum in einer Form von Komplexität, die, also ich denke, jeden, der sich mit Hexenforschung irgendwie näher beschäftigt, was ich zugegebenermaßen nur in der Lehre mache, nicht in der eigenen Forschung, eher Verblüffung auf. Zum Beispiel es ist klar, wenn wir über die Geschlechterverteilung reden, die weit überwiegende Zahl der als Hexen verfolgten Menschen waren Frauen. Es gibt aber durchaus auch Regionen in Europa, etwa die Normandie oder der baltische Raum, wo mehr Männer als Frauen angeklagt wurden als Hexen. Das ist vermutlich eher etwas, wo es um soziale Zusammenhänge ging. Das heißt, sozusagen, wo zum Beispiel eine Anklage kommt, also diese typische Frage ist, eine Frau hat eine Fehlgeburt und dann klagt dann ihre Hebamme oder ihre Nachbarin der Hexerei an. Das heißt, dass wir da auch sehr viel mehr sozusagen in Frauenzusammenhängen kommen, während da, wo dann irgendwie Männer angeklagt wurden oder Männer sich benachteiligt fühlen von irgendjemandem, der dann sie meinte, ja Gott, der hat mir jetzt irgendwie meine Kuh verhext, dass die dann auch Männer anzeigten. Mhm. Das heißt, dass das durchaus innerhalb von Geschlechternehmungen ging. Das ist aber irgendwie tatsächlich alles, was irgendwie für uns eine große Frage ist. Abgesehen natürlich von der großen Frage, wie kommt plötzlich Europa dazu, innerhalb von ein paar Generationen fast komplett zu manischen Hexenverfolgern zu werden?
Und es ging dann ja darum, einen Schuldigen zu finden für etwas, was man nicht erklären kann.
Also wir haben die Vorstellung, also ganz grundsätzlich, wenn wir über sowas wie magische Praktiken reden, magische Praktiken zu dem Zeitpunkt heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir etwas tun, das eine Wirkung hat, wo wir aber nicht wissen, wie diese Wirkung erzeugt wird. Das, was wir heute tagtäglich immer noch tun, wenn wir einfach Sachen machen, wenn wir mit Technologie arbeiten, wo wir irgendwie denken, ja, das verstehen wir jetzt gerade nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Also das klassische Beispiel dazu ist heutzutage ein Paracetamol, ein Medikament, das wirkt gegen Kopfschmerzen. Es ist aber, gibt aber keine Erklärung, warum es funktioniert. Es ist aber erwiesen, dass es funktioniert, auch persönlich funktioniert. Das wäre eine magische Praxis. Das heißt, magische Praxis heißt erstmal nur anderes, wir verstehen nicht die Ursachen. Dann gibt es die dämonische Magie, wo man irgendwie eben dämonische Kräfte sich nutzbar macht. Die können durchaus auch gut sein, zumindest für eine durchaus gewichtige Zahl von Philosophen. Das heißt, wir benutzen irgendwelche aktiven Wesenheiten, die wir nicht sehen können. Dass es die nicht gibt, lässt sich eben nicht nachweisen. Wir finden nur, dass wenn wir bestimmte dämonische Praktiken nehmen, dass die funktionieren. Das ist dann auch irgendwie, kann man sagen, jo, das haben wir dann gemacht, das funktioniert. Das nachzuweisen, dass das nicht funktioniert, ist im Prinzip unmöglich. Heutzutage die Naturwissenschaft wird das über Statistik machen. Die statistische Methode ist aber kommt erst im 19. Jahrhundert ins Spiel, ganz weit hinter den Zeiten, die wir haben. Das heißt, es gibt wirklich keinen Beweis, dass Dämonen nicht sichtbar sein können und dass es eben keine aktiven Kräfte gibt, die nicht für uns unmittelbar sichtbar sind. Das im Gegenteil gibt es sehr viele Hinweise, wenn wir über diese Asrachen denken, wie Magnetismus, der dann irgendwie guckt wird, ja, ist das vielleicht irgendwie auch irgendwie ein spirituelles Phänomen und wie können wir das Ganze jetzt erklären?
Ja, also die Suche nach Erklärungen kommt ja immer wieder. Jetzt hat die University of Melbourne eine Ausgabe aus dem Jahr 1994. 1494 erworben. Warum hat die Uni das Buch gekauft?
Ja, also in den letzten 15 Jahren haben wir zumindest in der Faculty of Arts sehr viel Zeit darauf verwendet, im Unterricht mit historischen Objekten oder generell mit Objekten zu arbeiten, aber in der historischen Wissenschaft vor allem mit historischen Objekten. Das hat sich insbesondere nach Ende der Lockdowns nochmal verstärkt, weil es da bei unseren Studierenden ein sehr großes Bedürfnis gibt, sozusagen nach realen Sachen, die sie tatsächlich auch anfassen können. Und das einige Kollegen und ich in unseren Lehrveranstaltungen denn sehr viel auch mit historischen Buchbeständen gearbeitet haben. Und in dem Moment ist und die Kuratorin Susan Millard, die Kuratorin des historischen Buchbestands Susan Millard, hat es gesehen, hier gibt es den Malleus Maleficarum zu kaufen, der tatsächlich sowohl meine Lehrveranstaltung wie auch bei Kollegen in frühneuzeitliche Geschichte machen und speziell zur Hexenverfolgung arbeiten, einfach eine zentrale Rolle spielt. Auch die Möglichkeit hatte, über philanthropische Stiftungen Geld einzuwerben. Und die gefragt hat, ja, wollt ihr das Buch haben? Und wir waren was erstaunt geworden. Hätten wir jetzt nicht dran gedacht, aber wenn du das organisieren kannst, das wäre ganz, ganz wunderbar.
Das wäre ein Hammer, sozusagen.
Ja.
Und kriegen die Studierenden denn auch die Möglichkeit, das Buch tatsächlich in Händen zu halten? Das ist doch sicher sehr fragil.
Das ist eines der gut gehüteten Geheimnisse historischer Buchwissenschaft. Bücher, wenn man sie richtig behandelt, sind typischerweise einfach sehr, sehr beständig. Das heißt, solange man sie nicht mit Wasser und Feuer traktiert, der Buchrücken ist typischerweise fragil, aber etwa die Blätter, gerade von frühneuzeitlichen Drucken, typischerweise ist in der Qualität, dass die eigentlich relativ gut erhalten sind. Sicherlich, es wird nicht einfach sein, also mit anderen historischen Büchern, die kann man mit dem Ausleihverfahren im Lesesaal durchaus einfach als Student nehmen. Das wird mit dem Buch vielleicht nicht ganz so einfach sein, aber wir gehen schon davon aus, dass wir Studentenhausarbeiten darüber schreiben lassen können und sicherlich so die eine oder andere studentische Forschungsarbeit wird über das Buch und speziell das Objekt gehen. Das heißt, das, wo wir jetzt dran interessiert sind, wo ich noch nicht die Chance hatte, da reinzugucken, ist, was typischerweise für Historikerinnen und Historiker, dass die besonderen Geschenke sind, ob denn es dann irgendwelche Eintragungen über Marginalien gibt, dass dann eventuell jemand was geschrieben hat, vielleicht irgendwie so Hinweise auf lokale Hexenprozesse, wo das Buch gebraucht wurde oder ähnliche Sachen. Da lassen wir uns überraschen, ob wir da sowas finden.
Hm. Also du hast es selbst noch nicht in Händen gehalten?
Ich war jetzt bis vorletzte Woche eben über See und hatte noch nicht die Chance, das Buch selber in Augenschein zu nehmen, leider.
Ja. Dann hoffe ich für dich, dass das bald geschieht und dass du das richtig feiern kannst. Also ich habe gelesen in einem Zeitungsartikel, dass da tatsächlich Anmerkungen am Rand stehen, die man aber nicht lesen kann. Vielleicht kannst du da ja noch was entdecken.
Das ist dann eine Frage, ja, dass man da lange drüber sitzt. Da kann ich auch sagen, ich habe durchaus auch an Anmerkungen oder mit frühneuzeitlichen Handschriften schon mal Tage drüber gesessen, um zu sehen, kann man da irgendwas entziffern. Aber dann gucken wir mal, was da rauskommt.
Genau, wenn da was rauskommt, dann sprechen wir uns wieder hier.
Ja.
Das bleibt spannend.
Ja.
Ja, Dr. Gerhard Wiesenfeld, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen. Vielen Dank für die Einladung.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.